Moin, moin und herzlich willkommen beim Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin, moin.
Hi Tobias, servus.
Heute müssen wir sogar ein bisschen aufpassen. Heute haben wir deinen Namen doppelt vertreten, da wir Gäste haben. Und wir sprechen heute über das Thema B2B-Logistik, etwas spezieller gleich. Das werden die beiden Gäste dann also auch mit erklären, beziehungsweise sind wir sogar drei. Der Podcast ist so voll wie noch nie. Und ich freue mich sehr, euch beide heute als erstes hier begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Andreas. Guten Abend, Bojan.
Hi, grüß euch. Servus.
Guten Abend, hallo.
Ihr kommt beide oder beziehungsweise ihr arbeitet beide bei der Hoffmann Group und sprecht genau über das Thema B2B-Logistik in der Logistics City bei der Hoffmann Group. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und würde dich, Andreas, einmal bitten, eine kurze Vorstellung zu deiner Person.
Sehr gern. Andi Meisner, ich bin 44 Jahre jung. Bin bei der Hoffmann Group schon viele, viele Jahre. Es sind mittlerweile über 15 Jahre. Habe ursprünglich mal kaufmännische Lehre gemacht, damals noch bei einer anderen Firma, die eher bekannt ist mit dem Stern. Habe mich aber dann ziemlich früh für die Hoffmann Group entschieden und damals hier gestartet als Wareneingangsleiter und habe die Firma und die Entwicklung jetzt viele Jahre begleiten dürfen und bin mittlerweile verantwortlich für den Standort hier bei uns für die Werkzeuglogistik in Nürnberg. Wie es auch so schön im Titel heißt, Logistik City. Familiär, noch drei Kinder, das heißt, bei mir ist nie Ruhe während der Arbeit und aber auch danach. Das heißt, bin immer ganz gut eingespannt. Freue mich, dass ich da sein darf bei euch.
Sehr cool, vielen Dank für die Vorstellung. Bojan, du bist unser zweiter Gast, ebenfalls von Hoffmann. Magst du dich bitte auch einmal kurz vorstellen?
Sehr gerne. Hallo zusammen und vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Mein Name ist Bojan Sagocic. Ich bin 35 Jahre alt, bin seit 11 Jahren bei der Hoffmann Group und habe damals meinen Einstieg als Ferienarbeiter gemacht, war danach Werkstudent und im Anschluss dann habe ich zum Start des Projektes Logistics City, dem Projektteam auch bei verschiedenen Themen dann zugearbeitet. Und während der Umzugsphase, während der heißen Umzugsphase, war ich dann für die tägliche Umlagerung des Bestandes von Logistics City zu unserem alten Standort in die Franz-Hoffmann-Straße zuständig. Und seit 2 Jahren, 2,5 Jahren bin ich in der Rolle des Assistenten der Standortleitung tätig und unterstütze die Standortleitung, also Andi Meissner, bei allen operativen Tätigkeiten und Themen und bereite operative Projekte vor, führe sie selber durch. Bin mit einem Kollegen auch mitverantwortlich für das Shopfloor-Management am Standort in Logistics City und auch mitverantwortlich für die Ausbildung im Bereich der Logistik. Dort bilden wir Fachlageristen und auch einen dualen Studenten aus Studiengang Warenwirtschaft und Logistik.
Sehr cool, vielen Dank für deine Vorstellung. Als Logistiker und mathematisch Bewandte wissen wir natürlich, jetzt haben vier Leute gesprochen, ich habe fünf angekündigt, einer fehlt noch und dich wollen wir natürlich auch heute Abend hier begrüßen. Guten Abend, Christoph.
Ja, grüß euch. Guten Abend zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf. Freue mich auf die Runde.
Christoph hat so ein bisschen den Connect zu Hoffmann hergestellt, zu Andreas Meissner und Bojan. Erste Frage, die dann auch in dem Kontext direkt an dich geht, Andreas. Der Talk heute kam, wie gesagt, über Christoph zustande. Wie habt ihr euch kennengelernt? Was ist euer Background?
Also klassisch war es bei mir so, dass ich während den ersten Jahren im Beruf dann gemerkt habe, ich möchte mich noch mal ein bisschen weiterentwickeln, auch neben dem Job und habe ein Studium angefangen an der Hochschule hier in Nürnberg und auch Hof. Das war an beiden Standorten Supply Chain Management Studiengang und hatte damals das Glück, dass ich in Hof war es noch, ne, Christoph. Da haben wir uns dann kennengelernt und da war es noch während des Studiengangs und aufgrund der Tätigkeit, die ich da auch hatte und die Tür war auch immer offen, ne, für die Studenten, die dann auch in dem Rahmen dann auch noch mit da waren. Und seitdem kam auch Christoph immer wieder mal gerne vorbei mit entsprechenden Kursen. Und der Kontakt ist einfach von daher dann auch geblieben. Also über viele Jahre jetzt gewachsen.
Naja, er ist immer ein bisschen defensiv, wenn ich das noch ergänzen darf. Also er hat ja dann schlussendlich auch seine Masterarbeit unter meiner Betreuung geschrieben. Natürlich in Zusammenarbeit mit Hoffmann oder mit einem Hoffmann-Thema, kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Du warst damals Wareneingangsleiter und hattest wahrscheinlich wie alle Distributionszentren das große Thema, dass im Ausgang viel investiert wurde und letztendlich viel Mitarbeiter am Platz war und im Eingang eher weniger, um es mal höflich zu formulieren. Und wir versucht haben, das Thema zu lösen. Jetzt muss ich nur eins dazu sagen, er ist mir natürlich in Erinnerung geblieben, weil seine Masterarbeit eben auch dementsprechend hervorragend war. Also von daher ist er da immer ein bisschen zurückhaltend mit dem, was er da schon geleistet hat. Ja.
Vielen Dank an der Stelle. Man muss auch Danke sagen können.
Und Bojan, du hast auch mit Christoph schon im Vorfeld zu tun gehabt?
Ich habe, glaube ich, das war vor 2,5 Jahren, habe ich spontan während des Hochlaufs Logistic City, habe ich die Besuchergruppe von Christoph übernommen. Und wir sind danach auch bei weiteren Besuchen, war ich dann auch mitverantwortlich als Ansprechpartner und sind dadurch auch in Kontakt geblieben. Und im Rahmen meiner Masterarbeit durfte ich Christoph als Experten interviewen. Und ja, ich glaube auch, Christoph ist ein sehr gern gesehener Gast bei uns und wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch dann im Dezember.
Ich wollte gerade sagen, steht ja schon bald wieder an. Ich muss das immer ein bisschen dosieren, dass ich nicht jedes Jahr auf euch zukomme, dass wir ab und an noch mal eine Pause haben. Aber wir sprechen ja gleich noch über die Logistic City.
Genau. Wir wollen erstmal ein bisschen noch die Hofmann Group vorstellen, eine B2B-Logistik. Gebt uns mal so ein Bild für jemanden, der vielleicht nichts mit Werkzeug zu tun hat und der vielleicht auch so noch nicht von euch gehört hat.
Also bevor ich mal auf die Entwicklung oder Historie eingehe, mal generell für einen, der Hofmann nicht kennt. Mir ging es übrigens auch so, wie ich angefangen habe damals als Ferienarbeiter, auch das erste Mal im Unternehmen gewesen. Ich bin immer die Straße entlang und habe nie gewusst, was ist eigentlich Hofmann. Bis mir das irgendwann mal klar geworden bin, als ich in der Logistik war. Sprich, wir sind Systemanbieter im Werkzeugbereich. Das heißt, wir lagern unheimlich viele Werkzeuge, beliefern die auch. Man würde jetzt vereinfacht sagen, wir sind so ein Baumarkt für die Industrie. Ich denke, so kann man sich es am besten vorstellen, wobei das bei uns natürlich weit mehr ist. Also haben gut 100.000 verschiedene Werkzeuge auf Lager, liefern die auch in den Regelbereichen, sage ich mal, in europaweit in 24 Stunden. Und haben aber zusätzlich neben der Belieferung noch ein riesen Serviceangebot. Und das geht über Beratung fort, über viele Außendienstler und Techniker, die unterwegs sind, um unsere Kunden dann auch zu beraten. Und auch hin zu Eigenmarken, die wir haben, oder eigene Entwicklungen dann auch im Werkzeugbereich. Das rundet das Bild dann am Ende ab. Also klassisch sind wir bekannt über diesen orangenen Katalog, der in der Werkstatt steht. Und mittlerweile wird es immer digitaler, aber ich denke, so sind wir auf dem Markt bekannt. Und so kann man es am besten einordnen. Gegründet wurde Hofmann ursprünglich mal 1919. Also wir haben 100-jähriges Jubiläum haben wir gerade gehabt. Und haben dann über die Jahre, hat sich die Firma weiterentwickelt, das ist ein Münchner Unternehmen. Wurde dann in der nächsten Generation in den 30er Jahren von Franz Hofmann weiterentwickelt, groß gemacht. Und wir haben dann in den Jahren danach, in den 70er Jahren und 80er Jahren, die Eigenmarken dazu bekommen, Garant und Holex. Garant ist eher was bekannt ist für hohe Qualität und eher auch das gehobenere Preissegment. Und Holex ist einfach eine stabile Industriequalität, die wir hier noch mit anbieten. Das sind so unsere Eigenmarken. Und das wird dann gepaart mit vielen, vielen Qualitätsherstellern, Qualitätsmarken, die wir mit anbieten. Und das heißt, der Kunde hat dann die freie Wahl und dementsprechend auch den Service, dass er die Werkzeuge wirklich innerhalb kürzester Zeit bekommt. Und jetzt habe ich schon gesagt, das ist ein Münchner Unternehmen. Und Ende der 70er Jahre ist man dann Richtung Nürnberg. Und ja, damals gab es die Firma Tyson, war auch ähnlich wie Hofmann im Werkzeugbereich und die wurde dann von Hofmann übernommen und seitdem waren wir dann auch in Nürnberg unterwegs und haben dann hier das Thema Logistik weiter ausgebaut. Wir hatten hier in Nürnberg einfach mehr Möglichkeiten, räumlich auch und dann war es irgendwann mal so weit, dass der Schwerpunkt Logistik nach Nürnberg gewandert ist. Dann die Münchner Logistik, die es damals gab, haben wir dann auch noch mit über Nürnberg abgewickelt und ja, in der Zwischenzeit in den letzten Jahren das Lager immer weiter, immer größer geworden, das Zentrallager seither dementsprechend in Nürnberg, haben aber auch in Odelshausen bei München noch eine Betriebseinrichtungslogistik. Das sind so die beiden zentralen Standorte in Deutschland und von da immer raus in die weite Welt, Europa und auch, wie gesagt, weltweit sind wir da unterwegs.
Okay, danke. Vielleicht Christoph von deiner Seite noch so ein bisschen, du hast ja den Überblick über das, was in der Logistik in Bayern passiert. Wo würdest du da Hofmann eingruppieren?
Na, also zunächst einmal muss man schon nochmal sagen, es ist ja bei vielen B2B-Unternehmen so, dass sie jetzt, ich sag mal, dass die Marke nicht so bekannt ist, wahrscheinlich mit wenigen Ausnahmen. Ne? Das sind ja häufig Unternehmen, die eher so vom Bekanntheitsgrad in der zweiten Reihe stehen, aber ich würde mal sagen, klassische ja, viele von den klassischen Hidden Champions sind, ja, so in ihren Bereichen, wie wir das ja im Mittelstand in Deutschland, in Europa eben auch sehr häufig sehen. Ich sag mal, aus bayerischer oder Nürnberger Sicht, wenn ich diese Brille jetzt aufsetzen würde, die blau-weiße Brille, dann hätte ich jetzt mal gesagt, sind es wahrscheinlich drei Punkte, die ich sag mal, sehr wichtig sind für den Standort Bayern und vor allen Dingen dann auch für den Standort Nürnberg. Das eine ist natürlich, es ist eine Region, die nach wie vor in einem, ich würde mal sagen, immer noch in einem nachhaltig industriellen Wandel sich bewegt. Das heißt, dass natürlich Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen und das eben auch in, ich sag mal, in anderen Industrien schon sehr wichtig für den Standort ist. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, es ist jetzt mit der Logistics City ja ein echtes, sag ich mal, auch technologisches und automatisierungsbezogenes Leuchtturmprojekt, das für die Region einfach wichtig ist und das man eben, glaube ich, vielleicht sogar noch mehr vermarkten könnte, ne? Aber dann gibt es noch mehr Exkursionen zu euch. Und ich glaube, das Dritte, das darf man auch nicht vergessen, aus logistischer Sicht für den Standort Nürnberg, gerade für die Dienstleister und die CAP-Dienstleister, ist es natürlich auch wichtig, dass wir derartige Anlagen und Standorte in Nürnberg und in der Region haben, weil natürlich auch so ein Unternehmen wie Hoffmann einer der größten Mengenbringer ist für die CAP-Industrie. Und ich glaube, das ist auch, das war ja auch ein Faktor, kommen wir vielleicht später nochmal drauf bei der Standortfrage, dass du einfach auch die Nähe zu einem großen CAP-Abwicklungszentrum brauchst, um einfach die Vorlaufzeiten zu reduzieren und die Laufzeiten dann eben auch möglichst kurz zu halten. Also das sind aus meiner Sicht drei ganz wichtige Gründe. Ne? Insofern war das schon sehr, sehr wichtig bei den ganzen vielen auch immer wieder Negativnachrichten, die wir so von Abwanderung und Ähnlichem hören, dass eben sich ein Unternehmen zu der Region bekennt und ja wirklich auch so ein Greenfield-Projekt eben macht, ja, was ja nicht mehr so häufig vorkommt. Und ich glaube, das ist schon auch ein Zeichen eben auch für die Region und für die Verbundenheit mit der Region.
Okay, danke. Das Geschäft versteht man ja meistens dann sehr gut, wenn man so ein bisschen die Besonderheiten der Hauptkunden versteht. Bojan, kannst du da ein bisschen skizzieren, was erwarten die Kunden von euch? Was müsst ihr als Logistiker liefern?
Hauptsächlich kommen unsere Kunden aus der Fertigung und der Zulieferindustrie, aber auch mit aus dem Mittelstand bis hin zum kleinen Maschinenbaubetrieb. Also es ist so, dass auch zu unseren größten Kunden gehören Unternehmen wie Airbus, Audi, BMW, Siemens. Das sind alles Unternehmen, die stehen mit ihrem Namen für höchste Qualität. Bedeutet für uns als Logistiker, dass wir ja auf höchstem Niveau performen müssen, um einfach Tag für Tag wettbewerbsfähig zu bleiben. Weltweit haben wir 135.000 Kunden, wie es der Andi vorhin schon gesagt hat, also wir bieten den unseren Kunden nicht nur das Produkt, sondern eben auch alles aus einer Hand, das heißt Produkt, Lösung, Lösungen und eben Services dazu. Was das dann im Tagesgeschäft für uns Logistiker heißt und bedeutet, ist, dass wir dann ja nicht nur einen Prozess oder einen Bereich im Fokus haben, sondern wir müssen die komplette Supply Chain in Betracht ziehen und im Blick haben. Wir haben viele Schnittstellen zu der Logistik, also wir haben Schnittstellen in Richtung Einkauf, Produktmanagement, Vertrieb, Transportmanagement. Wir lagern bei uns 100.000 verschiedene Artikel. Die müssen immer lieferfähig sein. Wir haben eine Lieferfähigkeit von 99%. Unsere Kunden haben auch die Möglichkeit, nochmal Sonderartikel zu beschaffen, also Artikel, die wir nicht im Katalog haben. Zu diesen Artikeln, die wir im Katalog haben, bieten wir auch nochmal Zusatzdienstleistungen an, wie die Sortimentserstellung und dann das Lasersignieren von Werkzeugen, Patchen von Arbeitskleidung, also die Textilveredelung. Und das natürlich, wir müssen unsere Bestellungen schnellstmöglich beliefern und auch mit zuverlässigen Transportdienstleistern zusammenarbeiten. Und das am besten am Ende des Tages mit null Fehlern. Wir haben bei uns eine Null-Fehler-Strategie, die wir auch verfolgen, um einfach auch jeden Tag besser zu werden und uns kontinuierlich zu verbessern. Am Ende sind es sehr viele Themen, die da ineinander laufen und zusammenkommen.
Wenn man das mal aufzählt, was du gerade gesagt hast, dann sind es ja diverse Anforderungen, die ihr im Zweifel an euch selber stellt, beziehungsweise die der Kunde an euch stellt. Inwiefern ist denn das B2B-Geschäft überhaupt noch mit dem B2B-Handel von früher vergleichbar? Ne? Also ich kenne dann immer noch den Außendienstler. Läuft das bei euch alles über Pakete? Läuft das über CAP? Das, was Christoph vorhin meinte, dass ihr vom Standort eher halt eben darauf geachtet habt, dass ihr relativ nah an CAP-Dienstleistern seid? Oder wie unterscheidet sich das zum traditionellen?
Ja, würde ich mal übernehmen. Ich sage mal, von der klassischen Bearbeitung her über einen Außendienst, dass der vor Ort ist, dass der einen Kunden berät, auch über unsere technischen Vertriebler, das ist schon noch ein wesentlicher Faktor für uns. Also dieses Beziehungsmanagement, was man hier on top hat, gerade in unserem Bereich, ist unheimlich wichtig für uns, weil wir eben, wie schon jetzt erwähnt, Lösungen verkaufen, also sprich auch die Beratung zum Produkt und jetzt nicht einfach nur eine Bestellplattform an sich sind, sondern da gehört deutlich mehr dazu. Jetzt gerade für den Nürnberger Raum ist für uns schon auch wichtig, wir haben am Tag sind es, ich sage mal, roundabout 15.000 Packstücke, die hier rausgehen. Gut 50.000 Positionen, die wir jeden Tag beliefern. Das heißt, wir sind dazu gezwungen, dass wir irgendwo in der Nähe von CAP-Dienstleistern sind, dass die Transportkette soweit funktioniert. Haben wir das in Deutschland, haben wir gute Möglichkeiten, aber auch aus Nürnberg raus kommt man mit den bekannten CAP-Dienstleistern da weltweit auch kürzester Zeit, wenn ich überlege, Singapur 24 Stunden, nur jetzt ein Beispiel. Also da geht schon einiges von Nürnberg aus und das war für uns dann auch wesentlich für den Standort, für die Standortwahl am Ende dann auch. Wenn wir jetzt nochmal eins vielleicht noch, wenn ich es ergänzen kann, wenn man jetzt in diese B2B-Logik geht oder auch in diese Online-Themen noch mit reingeht, wir haben zusätzlich zu dem, dass sich der Kunde natürlich digital bei uns auch Ware ordern kann und auch mit uns verknüpft ist, bieten wir noch die Simple System Plattform, wo dann wirklich auch Kunden als Plattform draufgehen können und da ihre Bestellvorgänge soweit auch abbilden können. Da haben wir auch nochmal mehr als 800 Lieferanten drauf und in Summe sind es dann 80 Millionen Artikel, die der Kunde im Zugriff hat. Also das heißt, das Spektrum geht bei uns schon nochmal unwahrscheinlich auf in die Breite und bieten da diverse Lösungen eben für unterschiedlichste Kunden.
Das heißt, euer Ziel ist schon, dass der Kunde alles dann bei euch findet oder über euren Kanal bekommt.
Genau, okay. Das ist ganz wichtig für uns, alles aus einer Hand. Deshalb auch die Service-Dienstleistungen. Wir wollen ja eben nicht vergleichbar sein mit einem anderen, dass du sagst, du gehst online und schaust mal nach dem Preis und dann bestellst du. Das ist eben bei uns, es soll einfach sein, das muss auf jeden Fall effizient sein für den Kunden, aber eben alles aus einer Hand, daher auch die Beratung und die Servicedienstleistungen noch mit on top als wesentlicher Pfeiler bei uns.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal die Logistics City erwähnt, Riesenprojekt in eurer Unternehmensgeschichte. Ich durfte selber auch mal sehen, Bojan hat, ich war auch mal in einer Gruppe dabei, die von Bojan durchgeführt wurde. Könnt ihr noch mal so ein bisschen für jemand, der das noch nicht kennt, beschreiben, wie hat sich da eure Logistik verändert? Von wo kamt ihr? Was war der Treiber? Wie seid ihr zur Logistics City gekommen?
Also generell war es so, dass wir aufgrund des Wachstums in der Vergangenheit hat man ja das Glück und es ist auch schön, dass man da immer dabei sein konnte und sich wir uns jetzt als Firma weiterentwickelt haben. Hat aber auch als Folge, dass der Platz relativ schnell knapp war bei uns am alten Standort dann auch. Wir haben verschiedene Ausbaustufen gehabt noch. Haben dann da auch nochmal groß erweitert und haben dann auch spaßhalber gesagt, unendliche Weiden, das reicht jetzt erstmal für die nächsten Jahrzehnte und waren dann eigentlich, wenn ich überlege, 3-4 Jahre später waren wir schon quasi in der Planung für den weiteren Ausbau und haben dann aber auch festgestellt, dass das am alten Standort so keinen Sinn mehr gemacht hätte. Wir hatten damals ein Weiterreichssystem, haben mehrere Hallen auch schon aneinander gehabt und es wäre irgendwo am Ende immer komplexer geworden. Also so haben wir auch angefangen mit der Planung, haben das dann festgestellt und damals auch im Familienunternehmen war es dann für uns einfach die einmalige Chance, dass wir da auch dieses Grüne Wiese-Projekt platziert haben und das soweit der Familie auch vorgeschlagen haben und dementsprechend dann auch mit dem Vertrauen und der Unterstützung der Family dann auch die Chance bekommen haben, dass wir da wirklich weggehen vom alten Standort und nochmal ein Grüne Wiese-Projekt starten. Haben dann auch Standortbewertung gemacht, da war dann auch wieder Christoph mitvertreten, Fraunhofer-Institut, waren mit, haben unterstützt, haben dann auch, wir haben klassisch bewertet, wo haben wir unsere Warenströme und Lieferanten, Kunden, was macht da meistens Sinn und waren am Ende nicht so weit weg von Nürnberg, zumindest nicht so weit, dass man sagt, man löst einen Standort auf und verliert die Mitarbeiter Das ist unheimlich viel Wissen, was wir am Standort auch haben. Und dementsprechend haben wir da dann auch am Nürnberger Standort festgehalten und haben dieses Riesenprojekt für uns gestartet. In Summe waren es ja dann doch mehr als 250 Millionen Euro, die man an der Stelle investiert hat. Und ja, genau, sind dann in die Planungen und haben dann das neue Gebäude mit über 100.000 Quadratmetern dann auch hochziehen dürfen. Haben dann auch umgestellt. Also wir hatten damals noch klassisch, aber auch schon modern Pick-by-Voice-Systeme, Pick-by-Light, also alles, was so auch im Studium erzählt wird oder was man in den modernen Logistikanlagen schon vor 15 Jahren hatte. Das gab es bei unserem alten Standort und sind dann aber bewusst nochmal in eine andere Schiene und sind auf ein Shuttle-System von der TGW und haben da das Ganze nochmal weiterentwickelt, hatten da die Chance, dann auch nicht mehr mit dem Mitarbeiter zur Ware zu gehen, sondern eben das Ganze umzudrehen, Ware zu Mitarbeitenden. Somit haben wir den Materialfluss auch umgestrickt und für uns war nochmal eine wesentliche Veränderung auch, dass wir dann auch die Schnittstelle Richtung Materialfluss auch nochmal raus haben. Wir haben am alten Standort immer so eine gewisse Abhängigkeit gehabt, weil wir da doch einen kleineren Anbieter auch noch mit drin hatten für den Materialfluss und haben dann am neuen Standort alles auf SAP EWM umgestellt und auch den kompletten Materialfluss drin abgebildet und noch weitere SAP-Systeme mit dran, haben dann noch Transportmanagement-Systeme mit dazu und auch Gefahrgutmanagement. Das waren so weitere Ergänzungen, die wir gefahren haben, aber da kann der Bojan vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen ergänzen an der Stelle.
Die Highlights sind definitiv also der hohe Automatisierungsgrad, das Zusammenspiel zwischen System und Anlage, das ist wirklich auf einem bemerkenswerten Niveau. Unsere Lagerkapazität, man hat jetzt gerade eben gesagt, unser Shuttle-Lager, unser Behälterlager, hier können wir 520.000 Behälter lagern und auch noch unser automatisches Hochregallager, wo wir 30.000 Paletten lagern können. Also das Shuttle-Lager und das Hochregallager können wir auf unserem Grundstück nochmal spiegeln. Also wir können auf unserem Grundstück auch nochmal die Lagerkapazität somit verdoppeln. Unsere Arbeitsplätze in der Logistik, die sind alle Arbeitsplätze in der Logistik sind direkt an die Fördertechnik angebunden. Das heißt, ein Mitarbeiter aus der Qualitätssicherung möchte einen Behälter kontrollieren. Es ist eine Aktion im SAP. Circa 15 Minuten kommt der Behälter dann an seinem Arbeitsplatz an. Wir haben keine Wege zu Auslaufstellen, wo die Behälter ankommen und danach noch vorsortiert werden müssen, sondern eben der Behälter kommt direkt am Arbeitsplatz raus. Die Anlage schafft bis 15.000 Behälterbewegungen pro Stunde sind möglich. Wir haben in den Bereichen auch nochmal die Chance, uns weiterzuentwickeln, auch im Hinblick zur Robotertechnik, um diese dann auch gezielt dann auch einzusetzen. Natürlich auch die Sicherheit aufgrund der neuen Anlage und aber auch Redundanzen in unserem System. Unsere neue Anlage ist auch auf den Faktor 3 ausgelegt im Vergleich zur alten Logistik und somit schaffen wir dann am Tag das Maximum, was wir schaffen, ist größer 100.000 Positionen und mehr als 35.000 Pakete können wir mit dieser Anlage dann auch abbilden.
Das klingt sehr beeindruckend für jemanden und den einzigen aus dem Kreis, der das Ding noch nicht gesehen hat. Von daher werde ich mich wohl auch mal irgendwann eintragen müssen und da vorbeischauen müssen. Es ist gerade für mich, der in der operativen Importlogistik ist, sind das natürlich Dimensionen und technische Themen. Stehe ich da mit dem offenen Mund da und bin sehr beeindruckt auch bei dem Hintergrundbild, was ihr habt, was der Hörer jetzt leider nicht sieht. Aber es ist halt eben doch schon ein Riesenkomplex und das Innenleben, was ihr da beschreibt, ist sehr beeindruckend. Jetzt habt ihr aber vorhin gesagt, ihr seid ja von dem alten Standort umgezogen. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das im Parallelbetrieb gemacht? Gab es dann eine Nacht und Big Bang oder für 2 Wochen den Laden zugemacht? Erzählt mal so ein bisschen, was da eure Erfahrungen waren, was ihr davon mitgenommen habt.
Ich würde mal die Einleitung und die Ausgangslage kurz erörtern. Wir haben uns damals bewusst für die abgesicherte Variante entschieden, also Absicherung durch den zweiten Standort, also Parallelbetrieb und kein Big Bang. Es war so, Grundphilosophie war, wir wollten vom Einfachen ins Komplexe. Auf der einen Seite haben wir da den Bestand, auf der anderen Seite dann auch die Prozesse, die wir dann vom Einfachen ins Komplexe dann überführen wollten. Ausgangslage war in der alten Logistik, wir hatten einen Lagerbestand von ca. 150 Millionen Euro. Der lagerte in 350.000 HUs, davon 10.000 Paletten, 160 Kleinladungsträger, 180.000 Fachböden. Und die mussten wir von der Franz-Hoffmann-Straße, sage ich mal, in Logistic City bringen. Wir haben im Vorfeld Umzugs- und Umlagerungslogiken im SAP programmiert. Das haben wir in-house gemacht. Wir haben vorab 20.000 Artikel an den neuen Standort nach Logistic City umgelagert, um danach dann auch schrittweise weitere Artikel nach Reichweiten und Verfügbarkeiten an den beiden Standorten dann umzulagern. Es waren externe Umzugsteams im Einsatz, die uns bei der Ein- und Auslagerung und bei allen Umzugsaktivitäten dann auch unterstützt haben. Neben dem Bestand hatten wir auch Mitarbeiter, die wir dann schrittweise verlagert haben. Wir hatten damals in der Logistik ca. 400 Mitarbeiter und aber auch 200 Verwaltungsmitarbeiter, die wir eben schrittweise dann vom alten an den neuen Standort verlagert haben. Genau so viel zur Ausgangslage des Umzugs.
Andreas, das klingt jetzt sehr strukturiert. War es auch so oder gab es vielleicht doch die eine oder andere Schraube, die runtergefallen ist?
Nee, lief alles ohne Probleme. Wie das jetzt sagt, dann würde ich lügen. Also jeder, der weiß oder der schon mal annähernd sowas gemacht hat, weiß, dass es nicht so läuft, wie man es plant. Wenn es weitestgehend so läuft, dann ist es schon gut. Und bei uns hat es auch wirklich weitestgehend funktioniert, aber auch wir haben natürlich da Schwierigkeiten gehabt in der Abwicklung. Und das ist auch ganz normal. Also ich sage mal, wenn man so viel Ware verlagert und nebenbei den Hochlauf noch macht, das muss alles zum richtigen Zeitpunkt, dann Ware muss da sein, am richtigen Standort. Und wenn die Hochlaufkurve dann irgendwo mal ins Stocken gerät und wir waren in der Corona-Phase, wir hatten eine Riesenanlage, Materialflussthemen, die wir da entsprechend hochziehen mussten und auch wenn man vom Einfachen dann hochgeht ins Komplexe, aber man hat einfach Punkte, wo man dann mal stehen bleibt, wo man nacharbeiten muss und das war bei uns natürlich auch der Fall. Dementsprechend haben wir uns auch ziemlich zügig darum gekümmert, dass wir nicht nur in eine Richtung verlagern, vom alten Standort Richtung neuer Standort gehen, sondern dass wir immer mit Auffangnetz, alter Standard natürlich dann auch Möglichkeiten haben, dann möglichst schnell auch wieder zurück zu switchen auf den alten Standort, auch Ware wieder zurückzunehmen. Und das war schon was, wo man dann aber auch die Menschen braucht. Also ohne die Kollegen hier im Lager wäre das auch nicht möglich gewesen. Wir haben Leute gehabt, die unheimlich flexibel reagiert haben und die uns dann natürlich auch, wie es dann auch mal brenzliger war, dann natürlich auch unterstützt haben, dass Richtung Kunde da nichts nach außen geht, sondern dass wenn wir schon da irgendwo Schwierigkeiten auch mal haben im Hochlauf, dass das dann immer intern bleibt und dann mit Mehraufwand bei uns dann aufgefangen wird. Also gerade in der Zeit, weil du sagst, Probleme, ja, also Richtung Verlagerung, natürlich, es läuft nicht wie am Schnürchen, man muss auch mal zurück auf den alten Standort, haben dann auch immer wieder mal Ware wieder nach in die Franz-Hoffmann-Straße in den alten Standort verlagert. Und auch das Thema Hochlauf, du planst die Kurve, das sieht alles gut aus. Und am Ende hat man dann doch, wie gesagt, dann die Veränderungen und Verzögerungen drin. Auch die Einflüsse von außen noch mit. Das sagst du, hast irgendwo wir sind ja irgendwo gewohnt, ne, dass alle auf der Baustelle sind, dass dann alle mitziehen und fort dann auch die Anlage hochfahren. Das ist, wie gesagt, war es dann auch noch in der Corona-Phase und dann versucht man das irgendwie digital. Und wenn es dann aber teilweise die Themen auf der Anlage nicht wirklich siehst, dann ist es auch schwierig, da Einfluss zu nehmen. Und das waren dann noch, also das sind jetzt nur mal zwei, drei Punkte genannt, aber wie gesagt, jeder weiß, dass das sehr kräftezehrend ist und dass man da von früh bis spät an und für sich drin ist, um das Konstrukt dann auch zum Laufen zu bringen. Da waren wir schon gut gefordert und haben es aber dann also wirklich improvisiert und aber auch am Ende wirklich sauber hinbekommen, das muss man schon sagen, auch wenn es länger gedauert hat, als das am Ende geplant war.
Wie hat sich's für euch mal operativ ausgewirkt, wenn ihr den alten Standort mit dem neuen vergleicht? Ich weiß nicht, was ihr so an vergleichbaren Kennzahlen sagen könnt, aber gibt es Indikatoren, Performance, Leistung, vielleicht Kosten, Mengen, was ihr schafft?
Ja, also wenn man die Zahlen einfach mal ganz klassisch nimmt oder eines der Beispiele wäre jetzt mal an den Pickstationen. Ich habe ja gesagt gehabt, wir sind früher viel gelaufen, die Mitarbeiter sind in der alten Logistik am Tag teilweise 20 Kilometer gelaufen, immer von Behälter Richtung Lagerplatz und zurück über das Pick by Voice geführt am neuen Standort, durch das, dass sie jetzt eben an dem einen Platz stehen und die Behälter angedient werden, ist es so, dass man dann anstatt von der Leistung 100 Positionen in der Stunde auf 250 und mehr Positionen in der Stunde im Kommissionierbereich kommen. Also es ist schon eine deutliche Leistungssteigerung für uns und auch von der neuen Anlage her war es für uns einfach wichtig, dass wir alles, was wir bauen, wollten wir so gestalten, dass wir es weiterentwickeln können, dass wir noch mehr Automatisierung reinnehmen können im Sinne von einer mitarbeiterlosen oder mannlosen Logistik, wie man sagt, das hört sich jetzt böse an, aber am Ende braucht man die Menschen immer. Es geht nur darum, dass man eben gewisse Stellen dann weiterentwickeln kann und hochfahren kann. Wir wissen auch, dass es schwierig ist, am Arbeitsmarkt dann auch entsprechend auch bei weiterem Wachstum dann überhaupt die Mitarbeiter alles so zu finden. Und dementsprechend war das auch unser Anliegen, dass wir da einfach viel an Technologie reingeben und Automatisierung. Also wie gesagt, im Ausgangsbereich sind wir hier deutlich performanter geworden. Auch im Eingangsbereich haben wir neue Arbeitsplätze reingenommen, die dann eben nicht klassisch auf der Fläche sind. Man fährt mit dem Stapler hin, bringt Ware und der Mitarbeiter bearbeitet, sondern wir haben ja auch mit Fördertechnik, Palettenfördertechnik gearbeitet, wo wir dann auch die Plätze ergonomisch gestaltet haben. Das heißt, die Mitarbeiter stehen da auf Bühnen, wir können die Paletten automatisch an die Plätze fahren, können von da aus auch direkt ins Hochregallager reinfahren, ohne dass wir da jetzt nochmal eine Staplerfahrt dazwischen brauchen, für Großware natürlich, die jetzt dann nicht über die Fördertechnik geht, aber wir haben da auch nochmal Richtung Europaletten doch nochmal stark optimiert. Also da ist einiges raus, auch dass die Servicebereiche sind sauber angebunden, sind alle an der Fördertechnik mit dran. Wir können in unserer Anlage quasi in jedem Bereich fahren, haben das Shuttle als zentrales Lagersystem, hinten dran das Hochregallager und dann haben wir die Möglichkeit, wirklich von da aus als zentralen Lagerort alle Bereiche anzusteuern und auch intern den Warenverkehr einfach super effizient zu gestalten. Also das waren jetzt nur wenige Einblicke. Für uns, wie gesagt, ist wichtig, dass wir ein skalierbares System haben und das muss dementsprechend eben der Effizienz, Kosteneffizienz dann auch immer weiterentwickelbar sein. Das waren so die Ansätze für uns und das haben wir auch messbar erreicht. Und das ist aber so das ist jetzt so die Leidenschaft an der Stelle, das ist genau die Spielwiese, wo wir uns freuen, weil da kannst du immer dran schauen. Also das ist jetzt haben wir den Standort hochgezogen, haben da auch die ersten Erfahrungen und auch es läuft alles sauber, aber jetzt geht es für uns ja erst richtig los und wollen dann natürlich weiter optimieren.
Okay, danke. Ja, du hast gesagt, während Corona habt ihr den Umzug gemacht, das heißt, ihr lauft jetzt halt in der neuen Anlage 3 Jahre ungefähr oder 4 Jahre oder?
Ja. Genau, Anfang 2021 haben wir effektiv gestartet. Das erste Paket ging kurz vor Weihnachten 2020 über die Anlage und dann haben wir klassisch hochgefahren, Positionsaufträge und vom Einfachen ins Komplexe, haben dann irgendwann Dienstleistungen, Gefahrgut, Nichtlagerware, solche Themen dann noch mit zugeschaltet, mit dazugenommen, hatten dann eine relativ gute, schlaue Logik, um zwischen den Standorten dann auch systemseitig zu switchen. Das war alles vorbereitet. Genau, und Corona war so die Phase, wo wir rein sind. Auf der einen Seite hat es uns sogar einen Vorteil gebracht. Im Baubereich waren wir einfach früh dran, haben alles, was ging, haben wir bevorratet an Baumaterialien, die man so braucht. Und auch jetzt an der Stelle war unser Dienstleister direkt vor Ort. Das heißt, kurze Wege und der war für uns natürlich Gold wert, weil der dann die Baustellen, die er nicht bedienen konnte, wo er seine Mitarbeiter nicht hinschicken konnte, da hat er immer die Baustelle hier bei uns vor Ort gehabt und konnte dann dementsprechend bei uns einfach machen und hochziehen. Also sprich, bautechnisch waren wir echt gut dabei. Und hinten dran aber im Innenausbau, Intralogistik, da war es dann eher schwieriger, wenn, wie gesagt, die Leute nicht vor Ort sind. Das war einer der Punkte. Und haben natürlich, ich habe es schon erwähnt gehabt, einfach durch das, dass wir weitere Systeme draufgenommen haben, Materialfluss auf EWM. Das waren schon nochmal Herausforderungen auch. Unsere Dienstleister haben dann natürlich auch alles geben müssen, dass wir das hochgezogen haben. Haben dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt eigene Programmierer im Haus noch mit aufgebaut gehabt, die dann auch mit unterstützt haben und dann sind wir da alle so reingewachsen und haben dann irgendwann diese Anlage dann auch zähmen können.
Christoph, du hast über die ganze Zeit das Projekt mitverfolgt. Wie bewertest du das Standortentscheidung, das Projekt als Ganzes?
Also bei der Standortentscheidung an das Projekt kann ich mich noch gut erinnern. Andreas hatte damals den Kontakt hergestellt und auch die Idee gehabt, uns mit einzubinden. Das ging dann über den Logistikvorstand von Hoffmann, haben wir vielleicht auch noch nicht erwähnt. Das ist sicher auch positiv zu erwähnen. Ich habe ja schon ein paar Mal dieses Wort genannt oder diesen Begriff genannt, Seat at the Table, also tatsächlich das Thema Logistik möglichst hoch aufzuhängen. Das hat Hoffmann ja schon seit vielen, vielen Jahren eben auch entsprechend oben im Top-Management gemacht. Und dann sind wir quasi mit ins Boot geholt worden in das Thema. Wir, damit meine ich mein Beratungspartner Stefan Distel von der Hochschule Neu-Ulm und eben auch die Kollegen von Fraunhofer SCS in Nürnberg, namentlich Uwe Veres-Homm. Also wir drei haben sozusagen das Team gebildet mit unterschiedlichen Expertisen. Wir haben damals mit Fraunhofer zusammengearbeitet, weil sie ja hohe Expertise haben im Bereich von Logistikstandorten, haben auch eine sehr, sehr umfassende Datenbank eben auch zu Logistikstandorten und Standortanalysen. Und das hat sehr, sehr gut harmoniert. Und letztendlich macht man dann bei so einer Entscheidung, gibt man eigentlich ja auch sehr strukturiert und in ähnlichen Schritten vor. Das Erste ist natürlich wie immer das Geschäft zu verstehen, mit allem, was dazugehört, mit den Anforderungen und Kundenstrukturen und allem, was dazugehört. Das Zweite ist, dass man dann versucht, in die Datenwelt einzusteigen und quasi so eine klassische Center-of-Gravity-Analyse macht, also eine Quellensenkenanalyse. Welche Waren kommen in welchen Mengen, wie häufig, woher und gehen wohin. Und dann ergeben sich irgendwo, sag mal, zumindest rein rechnerisch und theoretisch optimale Standorte. Ich würde eher mal sagen, Regionen, die geeignet sind. Wichtig dabei ist halt immer, dass man das Geschäft wirklich gut versteht. Bei Hoffmann ist ja die Besonderheit, dass Hoffmann zwar distribuiert in die gesamte Welt, aber ja, ich sag mal, Andreas und Bojan, ihr müsst mich korrigieren, da ist ja so eine Art Weißwurst-Äquator auch bei euch, ja. Also ihr deckt stärker eben in Eigenregie den süddeutschen Raum ab und ihr arbeitet mit Partnern zusammen, dann eben auch eher im Norden Deutschlands. Das heißt, dass dann eigentlich auch zu erwarten war, dass ein optimaler Standort irgendwo im Süden sein muss für die Hoffmann Group, eben für das Kerngeschäft. Und das Ergebnis war am Ende, wenn man dann auch die, sagen wir mal, Lieferservice-Anforderungen heute und morgen und die Mengen heute und morgen oder zukünftig analysiert, dass wir quasi drei Regionen gehabt haben, die geeignet gewesen wären. Das eine war eben, sagen wir mal, in der Region Unterfranken. Könnte ich jetzt noch spezifischer machen, aber lassen wir uns mal bei Unterfranken. Dann Mittelfranken, vor allen Dingen auch mit Nürnberg und auch, ich sag mal, eine kleinere Region in der Oberpfalz. Das waren sozusagen so die drei Präferierten, die im Prinzip so in der Endverlosung waren. Und dann geht es natürlich um gewisse Mikrofaktoren, die wichtig sind, die eine Rolle spielen. Sprich die klassischen Dinge wie natürlich Autobahnanbindungen, was ist mit Flughafenanbindungen, wenn es eben irgendwo Richtung Export geht. Dann natürlich die Frage, die ganz, ganz wichtig war für alle Regionen, Flächenverfügbarkeit. Ist ja ein Thema, was wir, ich sag mal, überall haben, nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern, weil es sollte Greenfield sein. Also von daher ist das ein großes Thema. Sind Erweiterungsflächen vorhanden? Das spielt natürlich später eine Rolle. Die Nähe zu den CAP-Dienstleistern, hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen, ist auch sehr wichtig. Du brauchst ein großes Umschlagszentrum. Andreas hat vorhin die Mengen genannt, jetzt 15.000 Sendungen am Tag. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Damit gehört man schon zu den großen Kunden, eigentlich mehr oder weniger in fast jeder Region. So, das heißt, also auch diese Themen muss man mit abdecken. Und natürlich, und Andreas, du hast es vorhin angesprochen, letztendlich, glaube ich, der Faktor, der wirklich ausschlaggebend war, dass eben mit dem Standort Nürnberg dann eben auch die Möglichkeit besteht, diese mehrere hundert Mitarbeiter dann eben auch direkt in den neuen Betrieb zu überführen. Das ist schon ein schlagendes Argument, auch so, wie wir jetzt in dem Projekt Hoffmann kennengelernt haben, als ein Unternehmen, das ja sehr viel Wert legt, eben auf, sag mal, eine gute Beziehung zu den Mitarbeitern. Wir haben vorhin von Ergonomie gesprochen. Wenn man in den neuen Standort kommt, da wird man auch eine tolle Kantine sehen. Also da ist schon alles, proper hergerichtet, sage ich mal, dass man eine gute Arbeitsumgebung hat. Und diesen Faktor, glaube ich, den darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, am Ende spielt das dann die ausschlaggebende Rolle. Ich glaube, das Schwierigste neben dem ganzen operativen Hochlauf, und deswegen hat es sich ja auch ein bisschen verzögert zeitlich, war eben die Flächensuche. Ja, also tatsächlich zu sagen, wo gibt es eine Fläche in der Größenordnung, die wir eigentlich brauchen mit Erweiterungsflächen, die dann all diesen Faktoren gerecht wird. Und das war auch in Nürnberg nicht so ganz einfach. Aber letztendlich hat man das eben mit, sag mal, man alle Hebel in Bewegung gesetzt und das dann entsprechend eben auch geschafft. Also da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, die man mit berücksichtigen muss. Aber letztendlich glaube ich, wenn ich mir sozusagen so das Setting anschaue, wo Hoffmann jetzt liegt, dann sind, das wird man ja nie erreichen, alle Faktoren vollständig erfüllt. Aber ich glaube, es ist der beste Mix als Kompromiss sozusagen aus all diesen Faktoren, die ich vorhin genannt habe. Also insofern glaube ich, eine sehr gute Entscheidung.
Was ja gerne bei solchen Großprojekten gemacht wird, als auch bei kleinen Projekten, ist am Ende dann so ein bisschen darauf zurückzuschauen. Ich glaube, mittlerweile seid ihr komplett umgezogen, seid nur noch an einem Standort entsprechend tätig. Ihr habt, oder Andreas, du hast es vorhin gesagt, jetzt kommen wir so langsam in die Phase, wo wir uns entwickeln können, wo wir was machen können. Aber was gibt es aus dem Großprojekt Umzug? Was sind da so die Lessons learned? Uns hört typischerweise der Logistiker zu. Vielleicht hat er auch irgendwo mal Lust auf einen Umzug oder muss es halt eben auch machen. Was würdet ihr dem mit auf den Weg geben? Achte da drauf, damit es am Ende funktioniert.
Dann würde ich mal anfangen. Bueno, du kannst gerne ergänzen, aber generell ist es ja so ein Großprojekt immer eine Chance. Also das heißt, ich würde jetzt gar nicht so nur auf Lessons learned, aber generell auf das, was für uns wichtig war, ist, dass du einfach mit dem Herzen dabei bist, dass du die Leute auch um dich rum hast, im Projektteam auch, dass du eingeschworen bist, aber dass du auch die Möglichkeit hast und die Kapazität natürlich hast im Projektteam, dass du die wesentlichen Stellen besetzt hast. Bei uns ist jetzt auch noch ein Vorteil, also wir müssen jetzt nicht groß nach extern und uns beraten lassen Richtung Materialfluss, Intralogistik oder generell Logistikplanung, weil wir einfach das Glück haben, dass wir bei uns im Team vielfältig aufgestellt sind und da einige Kollegen dabei sind, die das fast ihr ganzes Leben lang gemacht haben. Das heißt, wir haben da die Expertise im Haus und haben da gewisse Vorteile. Und wenn nicht, dann ist es wichtig, dass man hier entsprechend die richtigen Planer mit dazu zieht und das im Vorfeld sauber aufstellt Richtung Bau, aber auch Intralogistik, dass man sich die Experten anholt, auch Architekten, das ist ganz entscheidend. Natürlich auch die Mitarbeiter, dass die mit einbezogen werden. Also wir haben unzählige Runden gedreht in der Logistik, um zu informieren. Auch Richtung Betriebsrat ist es wichtig zu arbeiten, dass man da auch alle Ängste, sage ich mal, dann auch nimmt, auch den Mitarbeitern gegenüber das klarstellt, was verändert sich. Also dieser ganze Change-Prozess, der da ansteht, der muss sauber bespielt werden. Dass da die Leute einfach dabei sind und da geht es darum, da auch immer wieder zu sprechen und auch gerade in Bezug auf den neuen Standort war es wichtig, dass wir im Vorfeld auch, wir haben die Leute alle rübergeholt an den neuen Standort, haben die Busse voll gemacht, haben da Möglichkeiten gegeben, dass man sich das alles mal ansieht, auch dass die Leute dabei sind. Also das sind jetzt mal so diese, ich sage jetzt mal eher weichen Faktoren oder menschlichen Themen, die ich da an der Stelle nennen kann und gerade jetzt auch Richtung Umzug geht es natürlich auch darum, dass man die richtigen Partner im Vorfeld auswählt, dass man einen Plan hat im Vorfeld, dass man weiß, wann man wie viel verlagern muss, was wichtig ist für den Start oder wie man vorgeht und dass man aber auch flexibel ist, weil ich hatte es ja schon erwähnt, am Ende kommt es dann doch etwas anders als geplant, also auch da muss man sich auch schon Richtung Notfallpläne oder zumindest flexibel genug sein.
Aufgrund der Größe des Projektes und vor allem der Anlage ist es dann auch immer schwer, bis ins Detail zu planen. Wir haben beispielsweise auch viel im Vorfeld geplant, getestet, auch die Anlage, die Behälterbewegungen simuliert, viel simuliert. Aber am Ende ist es dann so, wenn man in der Logistikhalle steht und den Schalter umlegt, dann sieht man dann wirklich, wenn der erste Behälter anfängt zu laufen, was wirklich passiert. Also hier der Vergleich oder Theorie gegen Praxis. Man kann viel vorbereiten, aber am Ende in der Praxis kommt es dann darauf an, dass es läuft. Und wenn es dann nicht läuft, dann sollte man auch dementsprechend die Ressourcen bei sich im Haus haben, also die Inhouse-Entwickler, die Programmierer, die müssen dann mit dem Wissen und dem nötigen Know-how dann auch zur Verfügung stehen, damit man diese Probleme, die Fehler, die entstehen, dann auch schnellstmöglich bereinigt. Weil die Anlage, das System ist bei uns jetzt das Herzstück des Standortes und man kann dann kurzfristig, wenn man Hausaufgaben bekommt, muss man die schnellstmöglich nachholen. Wenn man dann mittellangfristiger oder mittel- und langfristig dann auch steht, dann hat es verheerende Folgen oder kann verheerende Folgen haben. Es ist nicht so wie vor 20 Jahren, wo man dann, sage ich mal, mit Manpower viel bewirkt hat. Wir arbeiten hier mit einer hochkomplexen Anlage. Man muss aber auch dann ganz klar dazu sagen, dass ohne Manpower geht es am Ende auch nicht. Das hat man dann auch bei uns gesehen. Da ist es dann wichtig, dass der Zusammenhalt dann auch in der Organisation da ist und so Themen wie Hands-on-Mentalität einfach gelebt werden. Und am Ende ist es auch so, dass wir ein gespieltes Team waren. Man kannte sich auch jahrelang, jahrzehntelang und das sind, sage ich mal, dann am Ende die entscheidenden Faktoren. Zu guter Letzt auch, sage ich mal, auch ein Risikokonzept, also der Plan B, der sollte immer in der Schublade sein, was bei uns dann auch der zweite Standort war.
Jetzt ist der Standort im Betrieb, ihr habt schon gesagt, Bojan, du hast vorhin auch gesagt, operativ kommt er jetzt in so eine Optimierungsphase rein. Jetzt könnte man flapsig sagen, ja, jetzt wird es doch langweilig, oder? Vor allem, wenn man so eine Phase hinter sich hat. Ich frage jetzt einfach mal, gibt es weitere Entwicklungspläne? Oder seid ihr jetzt in der Phase, dass ihr sagt, nee, jetzt stabilisieren wir und bauen das aus, was wir haben?
Generell ist so, dass das bei uns ja nie aufhört. Also das ist, glaube ich, auch jeder, der irgendwo in der Logistik unterwegs ist, der freut sich ja daran, dass es immer weitergeht. Ich habe es vorhin schon gesagt, jetzt Umzug haben wir soweit durch, die Anlage läuft, wir optimieren, das machen wir auch gerne, haben unzählige Punkte, die uns da noch einfallen, die wir anders und besser machen wollen. Wir haben am Standort, haben wir Pick-Roboter mittlerweile auch live genommen, das heißt, das ist auch wieder was, so ein kleines Projekt, mit dem man sich auseinandersetzt, wie man die Kommissionierung dann noch effizienter machen kann. Das ist, wie gesagt, ein Baustein und genauso werden wir noch weitere Automatisierungsgrade oder auch Maschinen hier noch mit in Betrieb nehmen. Da sind wir Step by Step dran, die dann hochzufahren, gerade für den Outbound, um da auch nochmal mehr Performance rauszuholen. Also das ist schon was neben dem klassischen Optimieren, was man macht und auch die KVP-Punkte, die man so aufbringt und die dann auch in die Programmierung gehen, um den Materialfluss noch besser zu machen oder die ein oder andere schöne Funktion da noch mit reinzubringen. Das ist das, was aktuell läuft. Und generell geht ja bei uns das Thema auch an Volumen weiter. Das heißt, wir bekommen weitere Positionen noch mit dazu, müssen uns aufstellen für weiteres Wachstum. Da haben wir auch dieses Jahr für einen Partner dürfen wir dann noch die Belieferung mitmachen. Das heißt, wir sind da auch dran, auch die nächsten Jahre da noch weiteres Geschäft dazu zu bekommen. Das heißt, das ist ja auch Sinn und Zweck der Anlage am Ende. Also wir sind ganz am Anfang und die natürlich ähnlich wie die alte Anlage auch. Wir wollen es ausreizen, wir wollen weiter wachsen, wollen mehr noch in die Automatisierung gehen. Das Sortiment wird weiterentwickelt, das ist das Nächste. Das heißt, da gibt es immer was zu tun und am Ende laufen auch nicht nur die Aktivitäten Richtung Optimierung, sondern wir sind natürlich auch in Überlegungen, wie wir den Standort weiter ausbauen können. Also das bleibt nicht aus, da sind wir jetzt auch schon wieder drüber. Jetzt können wir sagen, uns ist langweilig aktuell, weil es läuft. Das mag so sein, aber die Lücke haben wir leider nicht. Also wir sind schon wieder in den Planungen für die nächste Ausbaustufe am Ende, ja.
Wenn du sagst, euch ist, man könnte meinen, euch ist langweilig, jetzt habt ihr eine harte Zeit hinter euch und du sagst gerade diverse Ambitionen für die Zukunft. Wie findet ihr da den Ausgleich? Also was macht ihr, um so eine Zeit, um die Tage, die Wochen, die Monate und letzten Endes jetzt auch die Jahre dann halt eben vernünftig zu überstehen, eure Arbeitskraft da in Einsatz zu geben. Oh ja, vielleicht magst du mal was zum Besten geben.
Ja, gerne. Also am Ende ist es bei mir zumindest ist sehr simpel. Also ich versuche da den Ausgleich zum Stress im Alltag dann auch durch den Sport abzubauen, gehe joggen, gehe ins Fitnessstudio, spiele Fußball, verbringe viel Zeit mit der Familie, mit Freunden am Wochenende oder am Sonntag, wenn man dann nicht in der Arbeit war, während des Hochlaufs. Das sind so die Sachen, die für mich dann auch entscheidend sind, dass ich dann auch den Ausgleich im Alltagsstress habe oder im Arbeitsleben habe.
Und wir haben im Vorgespräch ja auch von einem sehr restriktiven Hausmeister zu hören bekommen, der euch um 20 Uhr rausschmeißt, weswegen wir dann schon Angst hatten, die Aufnahme durch den Hausmeister, dass wir noch einen sechsten Gast mit dabei haben. Andreas, was ist es bei dir, womit du den Ausgleich findest?
Es ist am Ende auch wenig spektakulär. Wir sind von früh bis spät, sind wir drin. Du hast gerade gesagt, solange wir eben dürfen, bis irgendjemand zusperrt. Am Ende bleibt nicht viel Zeit. Meistens ist es dann so, dass ich auf der Heimfahrt dann gerne auch mal Podcast höre. Da seid ihr genauso dabei, aber ich höre dann auch bewusst mal was, was eben nichts mit Logistik zu tun hat. Also gerne auch einfach mal was ganz anderes. Geht da auch Richtung eher lustige Podcasts, um einfach mal die Birne dann auch frei zu haben wieder für den nächsten Tag, weil nur im Job und auch in der Logistik, das kennt, denke ich, jeder. Man braucht einfach mal da irgendwo die Flucht in was ganz anderes, Seichtes an der Stelle und den Rest füllt die Familie vollends aus. Da bin ich dann auch schon, wenn ich daheim bin, dann geht es schon wieder weiter, wie gesagt. Aber ansonsten, wenn ich die Möglichkeit habe, dann raus, was für den Kopf machen, für den Körper machen, am Ende ein bisschen Sport und einfach mal abschalten. Das ist so das, was ich mitgeben kann. Auf jeden Fall nicht Logistik rund um die Uhr, so gern man es auch macht.
Absolut verständlich, ja. Ich glaube, das geht uns auch sehr ähnlich. Wir stellen unseren Gästen ganz am Ende immer eine obligatorische letzte Frage. Die wollen wir logischerweise auch euch beiden stellen. Jetzt habt ihr auch eine spannende Zeit hinter euch. Welches Buch, Film, Podcast, du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, Andreas, oder anderweitiges Medium, kann auch eine Person sein oder irgendwas, hat euch Inspiration gegeben, euch den Weg so zu gehen, wie ihr ihn gegangen seid? Habt ihr da irgendwas, was ihr unseren Hörern mitgeben mögt, wovon sie sich gegebenenfalls inspirieren lassen wollen?
Also dann würde ich mal anfangen an der Stelle. Was mich auf jeden Fall inspiriert, neben all den Logistikbüchern, das sind am Ende dann schon auch, wie ich schon sage, eher einfachere Themen, Umsetzungsthemen. Bei mir ist, wenn ich abschalte, dann auch mal gerne, wie gesagt, Comedy oder Kurt Krömer, der einfach nüchtern trocken ist und dann einen auch mal auf andere Gedanken bringt. Das ist jetzt zwar nichts, was einen logistikmäßig bereichert, aber was in der Hinsicht auch mal, ich sag mal, wichtig ist, den Kopf da auszuschalten und auch mal wegzukommen von dem üblichen Themen.
Sehr cool. Bojan, hast du auch noch was?
Ja, mir damals, als wir im Hochlauf Logistik City waren, war ich noch gerade dabei, auch mein Masterstudium berufsbegleitend dann auch fertig zu machen. Familientechnisch kam dann auch noch der Nachwuchs und mich hat damals inspiriert. Also ich habe damals das Buch von Jay Shetty, Think Like a Monk, Prinzip habe ich gelesen und habe mir da geht es darum, dass Jay Shetty, der ist in London groß geworden, hat indische Wurzeln, ist nach dem Studium nach Indien, hat dort als 3 Jahre als Mönch gelebt und hat danach ein Buch zur Persönlichkeitsentwicklung geschrieben und da habe ich ein paar Kleinigkeiten dann für mich auch ableiten können, um eben durch die Zeit zu kommen. Deshalb die Empfehlung, also Jay Shetty, Think Like a Monk Prinzip, kann ich den Hörern empfehlen.
Sehr cool. Packen wir unten in die Shownotes. Christoph, du wolltest auch noch was anbringen und hast gerade mit dem Buch gewedelt, oder?
Also ich versuche ja tatsächlich die Sommerpause echt immer dazu zu nutzen, möglichst viel zu lesen. Also ich kann euch beide beruhigen, Bojan und Andreas, wenn die Kinder größer sind, hat man dafür definitiv, wenn man möchte, ein bisschen mehr Zeit. Die brauchen dann nicht mehr ganz so viel Betreuung, also das wird auf jeden Fall besser. Ich habe jetzt mehrere Bücher gelesen über den Sommer. Ich habe immer den Antrieb, die Welt zu verstehen oder vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, sowohl Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und so weiter. Und habe tatsächlich jetzt einige Bücher gelesen, die eher so aus der Perspektive Asiens und Afrikas die Welt versucht haben zu verstehen. Das hat mir persönlich sehr geholfen. Und ich habe ein Buch gelesen, da konnte ich einfach in einer kleinen, schönen Buchhandlung einfach nicht dran vorbeigehen. Das ist das Buch von Dana Mattioli, ist Anfang 24 erschienen, Der Gigant, und beschäftigt sich mit Amazon von Beginn an, also von der ersten Idee, die ja gar nicht von Jeff Bezos kommt, sondern von seinem damaligen Chef bis zur heutigen Zeit. Wenn man das Buch gelesen hat, dann hat man eigentlich 2 oder 3 Schlussfolgerungen, wenn ich das noch sagen darf. Das eine ist, ich muss echt vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, mein Prime-Konto zu kündigen. Das ist eigentlich so der erste Gedanke, der einem kommt. Der zweite Gedanke ist, wenn man jetzt so über die ganzen chinesischen Online-Plattformen schimpft, sollte man darüber nochmal nachdenken, wenn man das Buch gelesen hat, weil das, was da passiert ist in die letzten 25 Jahre, ist mindestens genauso skrupellos. Ja? Also von daher sollte man da ein bisschen den Ball auch flach halten. Und das Dritte, was ich irgendwie mitnehme, ist, versuch echt immer unterschiedliche Positionen zu verstehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und sich so ein bisschen aus unserer europäischen und häufig ja auch US-amerikanisch geprägten Brille heraus, die wir immer so aufhaben, versuchen, die Dinge eben auch besser zu verstehen. Das hat mir zumindest wieder ein bisschen weitergeholfen. Also von daher echte Buchempfehlung. Dana Mattioli, der Gigant, sind allerdings über 500 Seiten, also man braucht echt Zeit.
Oder lange Ferien.
Oder lange Ferien, ja.
Cool. Packen wir auch unten in die Shownotes, natürlich nicht von Amazon. Da suchen wir uns dann irgendjemand anderen aus, wo wir es dann kaufen können.
Habe ich dir jetzt extra gesagt, das ist tatsächlich in einem kleinen Dorf am Chiemsee in einer kleinen Buchhandlung gekauft. Super beraten und ja, da hat der Kauf Spaß gemacht.
Ja, vielleicht finden wir die ja noch, dann können wir die auch verlinken, aber das Buch verlinken wir auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Super, vielen lieben Dank. Wir haben es relativ einfach auf die Stunde geschafft. Es war, also ich fand es sehr, für denjenigen, der, wie gesagt, das Thema nicht gesehen hat oder beziehungsweise das Lager nicht gesehen hatte, den alles, was dahinter steht, ich fand es super spannend, euch dazu zu hören. Christoph, auch du mit deinen Aspekten, die du reingebracht hast, in teilweise beratender Funktion oder regional unterstützender Funktion, nennen wir das mal so. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, vielen unserer Hörer ebenfalls. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die Zeit, die ihr euch genommen habt, darüber zu quatschen, hier in den Podcast zu kommen. Ich fand es wirklich, wirklich cool. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir verabschieden uns. Wir hören uns nächste Woche wieder, liebe Hörer. Bis dahin. Und alles Gute, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Macht's gut.
Ciao, macht's gut.